Es geht heute um, tada, Ostern. Um die Auferstehung, um genauer, ein bisschen genauer zu sein. Und Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, in Kapitel 15, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und euer Glaube ist auch vergeblich. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in den Sünden. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter den Menschen. Das ist ein Vers. Wenn ich die Bibel schreiben würde, würde ich den da nicht reinschreiben. Na? Weil das ist ein bisschen riskant. So, die Auferstehung ist schon, der Tod und Jesu Totenauferstehung ist der Kern des Christentums. Und soweit mir das bekannt ist, gibt es keine andere Religion, wo der Tod des Gründers zentrale Dreh- und Angelpunkt ist. Und dann gibt es noch diese kleine Schwierigkeit, dass Tote normalerweise tot bleiben und nicht zurückkommen. Ja. Und Paulus schreibt das hier in die Bibel, der schreibt hier quasi so eine, ja, sowas wie, hey, ne, ihr könnt mich darauf festnageln, wenn das nicht wirklich passiert wäre, Leute, dann wäre das hier, dann ist das alles, wenn ihr das nicht wirklich glaubt, ja, dann ist das alles umsonst hier. Ne? Wenn ihr diesen menschlich gesehen absolut unmögliche Tatsache nicht glaubt, dann habt ihr noch immer eure Schuld und es ist in Wirklichkeit nichts passiert und ihr bildet euch das alles nur ein. Und wir neigen dazu, heute zu denken, ja damals, ne, vor 2000 Jahren im Römischen Reich oder in der hebräischen, ägyptischen, syrischen Subkultur, da war es vielleicht noch etwas einfacher, an Auferstehung von den Toten zu glauben. Nicht wirklich. Werde ich euch gleich zeigen. Ja. Selbst, also es gibt auch gute Forschung von Soziologen oder von Historikern auch, von nicht-christlichen Historikern, ja, und die kann man ja, die sind häufig objektiv, ne, die haben ja nicht den Drang, irgendwie das Christentum zu beweisen, aber die schreiben, das Judentum ist eine der denkbar oder die denkbar ungeeigneteste Religion für das, was da passiert ist. Der Gedanke, wo die Juden wirklich, was das Schlimmste für die war, dass Gott ein Mensch wird. Ja. Das war quasi die ungeeignetste Kultur, wo sich der ungeeignetste Boden, auf dem dieser Glaube sich hätte ausbreiten können. Und es ist doch so, genau so passiert. Ne? Und selbst unter den Juden, da gab es ja die große Gruppe der Sadduzäer. Das waren ja die, die am Tempel dienten, die ganzen Priester, also die professionellen Priester, die davon gelebt haben. Und selbst die haben nicht an die Auferstehung von den Toten geglaubt. Ja, selbst für die Juden, die sonst natürlich in irgendeiner Form an Wunder oder sowas geglaubt haben, war das zu viel des Guten. Ja. Und schon damals war das so, ja, es ist nicht heute, erst seit heute eine umstrittene Lehre. Ja, es war damals genauso umstritten. Wir haben hier, die Umfrage wurde vor ein, zwei Wochen gemacht vom INSA-Institut. Ich weiß nicht, wer die in Auftrag gegeben hat. Die wird alle Jahre wieder, taucht sowas an Ostern immer wieder auf. Ne? Jesus Christus ist leibhaftig von den Toten auferstanden, sagten von allen, also von den Befragten 2049, ist jetzt nicht so viele, aber wahrscheinlich reicht das aus, bei dieser Frage reicht das aus, um repräsentativ zu sein. Ja, also 18% von den 2000 sagten, ja, wir glauben daran, also ziemlich wenig. Von diesen 18%, die daran glaubten, waren 23% evangelisch-landeskirchlich, 48 evangelisch-freikirchlich, das ist unsere Spalte, ganz grob gesagt, ne? 29 katholisch, 12 islamisch und 5 konfessionslos. Ja. Und das ist schon ein bisschen krass, weil so 1980, 1990, da war das bei evangelisch-freikirchlich noch so vielleicht um die 30-40% und bei evangelisch-freikirchlich war das dann noch um so um die 70-80%. Und bei katholisch wahrscheinlich auch mehr, das weiß ich nicht genau. Ne? Und als die Frauen beim Grab waren und Jesus und von den Engeln das hörten, Jesus ist auferstanden, da sagten sie, dieser Vers in Lukas 24, Vers 11, und ihre Worte kamen ihnen vor wie Märchen. Ja, und das ist wichtig, dass das in der Bibel steht, weil es geht nicht nur uns so. Es ist nicht etwas, was allein exklusiv für unsere heutige Zeit so ist, dass das eine schwere Pille zu schlucken ist. Es war genauso für die Leute damals eine schwierige Pille zu schlucken. Vor allem war es für die Juden und für die Leute, die in der jüdischen Kultur eine besonders schwierige Pille. Ich meine, die Griechen, die Römer, die Kulturen in ihren Religionen, die kannten das, dass Menschen zu Gott wurden oder Gott zu Mensch wurde. Ne? Das gab es da, bei den Juden gab es sowas nicht. Ja, die Cäsaren wurden als Gott verehrt. Inwieweit das jetzt wirklich, ist nicht ganz klar, aber das war kein blasphemischer Gedanke, zum Beispiel bei den Römern, dass Gott ein Mensch wird oder dass ein Mensch Gott wird. Bei den Juden war das absolut ausgeschlossen. Ja. Es war nicht so, dass es den Leuten damals einfacher fiel, das zu glauben. Und trotzdem, wenn man sich, das habe ich für die Vorbereitung mal gemacht, die ganzen Predigten, das ist ja für Leute, die das nicht glauben, ist das ja bis heute ein Rätsel. Wie kann sich diese Geschichte von der Auferstehung, wie kann das sein, dass die sich hält? Ja, und nicht nur, dass die sich hält, sondern dass die das komplette Römische Reich innerhalb von 300 Jahren komplett einnimmt, komplett übernimmt. Und da wird ja viel geforscht, da gibt es auch viel gute und interessante Literatur zu, welche Dynamiken und was da alles passiert ist und wie das alles, oder Theorien, wie das alles entstehen konnte. Aber so ganz erklärlich ist das nicht. Ja, denn damals, und wenn man sich in der Apostelgeschichte das anguckt, merkt man das, damals war das Christentum ja nicht so theologisch aufgebaut wie heute. Das war ja viel wilder und viel bunter und konfuser. Aber die eine zentrale Lehre, die jeder glauben musste, wenn er Christ werden wollte, und diesen einen Punkt, den zum Beispiel Paulus oder Petrus in den Predigten, die wir dann in der Apostelgeschichte lesen, ne, wenn sie an irgendeinen Ort kommen, wo sie Leute haben, die noch nie was davon gehört haben, was sie predigen, ist immer dieser eine Punkt. Christus ist auferstanden von den Toten. Wenn Petrus bei den Juden predigt, dann sagt er, dieser Typ dort, ihr habt alle davon gehört, da wurde jemand umgebracht. Übrigens durch eure Hände sogar noch. Ne? Dieser Typ ist der verheißene Messias. Das ist der Retter, auf den ihr alle wartet. Dieser Typ ist Gott. Ihr habt ihn getötet und er ist wieder von den Toten auferstanden. Das war die zentrale Lehre. Könnt ihr euch durchlesen. Das war nicht so. Ne? Und wenn Paulus dann bei Kulturen waren, die diesen jüdischen Background nicht hatten, dann hat er es ein bisschen anders gepredigt. Er hat dann natürlich, er kam dann natürlich nicht mit dem Messias, aber er hat ihn dann ähnlich erklärt. Ja? Er hat den dann mit ihren Göttern verglichen. Aber am Ende kommt dann dieser Punkt. So, ne? Sagt er, hier ist Gott Mensch geworden und von den Toten auferstanden. Und das war die zentrale Lehre überhaupt. Ja? Das Evangelium zu predigen war für die ersten, oder das Evangelium Christ zu werden, war für die ersten Christen in erster Linie an die Auferstehung zu glauben. Und die Auferstehung zu predigen. Ja. Und das könnt ihr euch mal anschauen. Ja. Und ja, ne, wenn man die Story fälschen würde, wir haben ja die Geschichte aus Markus 14 und 15, Markus 16 heute gelesen. Ne, wenn man die Geschichte fälschen würde, oder wenn es eine Fälschung wäre, wäre es echt eine schlechte Fälschung, ne? Weil in der damaligen Kultur sich diese Geschichte so auszudenken, dass Frauen die ersten Zeugen sind, damals galt das Wort von Frauen vor Gericht gar nichts. Ne? Und die allerersten Zeugen sind immer zuerst die Frauen. in der Bibelgeschichte. Also wenn die Jünger das sich so, sage ich mal, gefälscht haben oder das im Laufe der Jahre, das hätte man besser machen können. Als Fälschung, ne, ist das echt unglaubwürdig. Und natürlich steht die Antwort auf all diese Fragen im Raum. Hey, kann es sein, dass das Ding sich bis heute gehalten hat, weil es wirklich passiert ist? Ja. Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und wir sehen hier, es fällt ja selbst den Christen schwer zu glauben. Ja. Aber Paulus sagt, das ganze Christentum hängt an diesem Ding. Das hängt an diesem Scharnier. Die Tür hängt an diesem Scharnier. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und euer Glaube ist vergeblich. Ja? So, das ist der erste Brocken, den ich euch vorwerfen möchte, sozusagen, zum Verdauen. Na? Darüber müssen wir Christen wieder nachdenken. Glaube ich das wirklich? Ja? Habe ich Beweise dafür? Wir haben in Markus 16 gelesen, sie predigten das Evangelium, und das heißt, sie predigten Tod und Auferstehung Jesu, und Gott beglaubigte es ihnen durch die nachfolgenden Zeichen. Und die nachfolgenden Zeichen sind ziemlich offensichtlich. Das Leben der Menschen veränderte sich durch diese Tatsache, dass sie anfingen, das zu glauben. Sie wurden buchstäblich andere Menschen, und damals und auch heute. Ja, und nicht jeder, der behauptet, er glaubt das, wird zu einem anderen Menschen. Aber trotzdem haben wir auch, und ich bin mir sicher, jeder hat in seinem Umfeld genug Existenzbeweise, also wo das tatsächlich passiert ist, ja, dass das Folgen hat. Das ist der erste Punkt in meiner Predigt, ja, die Zentralität der Auferstehung. Das ist mir echt wichtig, dass wir als Christen das nicht vergessen, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und für alle, die sagen, ja, okay, aber das ist schon ein dicker Happen, sowas zu glauben, das fordert mich echt heraus. Ja, klar, das kann ich verstehen. Es gibt da aber, das werde ich hier natürlich nicht machen aufgrund der Zeit, es ist gar nicht so verrückt, wie ihr denkt. Es gibt da ein gutes Buch von meinem Kollegen geschrieben. Ne? Ich habe sogar den Titel vergessen. Begründet Glauben, genau. Begründet Glauben. Da erklärt er, und die Gründe, die er hat, die hat er sich nicht selber ausgedacht, die sind seit 2000 Jahren im Raum, ne? Und die gibt es, die sind vielen überhaupt nicht bekannt, aber da wird erklärt, warum es gar nicht so unvernünftig ist, das zu glauben und welche Gründe dafür sprechen und woran das Ganze hängt. So, ne? Das ist auch für Christen gut, das mal zu lesen, um das zu wissen oder um euren Glauben zu stärken. Und wer kein Christ ist oder wer das nicht glaubt, für den ist es auch interessant, für den es wäre nur fair, wenn er sich das mal durchlesen würde, um zumindest zu sehen, was ist denn die christliche Perspektive. Es wäre zumindest ehrlicher, als zu sagen, ihr seid doch einfach alle bescheuert, dass ihr sowas glaubt. Ne? Mein zweiter Punkt ist, also ich habe drei Punkte. Der erste, die Auferstehung ist absolut zentral. Das ist etwa, du kommst nicht darum herum, wenn du Christ sein willst, wenn du als Christ leben willst. Ja? Und warum, der zweite Punkt, warum ist die Auferstehung, der Tod Jesu und die Auferstehung so zentral? Ja? Wofür ist Jesus gestorben? Und das sind vor allem zwei Sachen. Das ist einmal der Defekt in uns Menschen. Und das zweite ist der Defekt im Kosmos. Was? Ja, hast richtig gehört. Ja. Einmal ist es die Krankheit in mir oder das Ungleichgewicht in mir, in meiner Seele, in meinem Innenleben, in uns Menschen. Und das andere ist das Ungleichgewicht im Kosmos. Wenn dich das neugierig macht, dann hat meine Wortwahl ihr Ziel erfüllt. Ja. Wofür ist Jesus gestorben? Und die billige christliche Antwort ist, naja, für all deine schlechten Sachen, die du getan hast. Und das ist nicht falsch, aber das trifft es nicht wirklich. Wir haben zum Beispiel in Jesaja 53, da wird der Tod Jesu beschrieben, oder da wird Jesus beschrieben, das ist wahrscheinlich das Kapitel, wo am ausführlichsten erklärt wird, warum Jesus sterben musste. Und die Zusammenfassung dafür ist, oder ich lese das einmal, und im Neuen Testament wird diese Stelle explizit auch gebraucht von Philippus, wo er dem Kämmerer aus Äthiopien das Evangelium erklärt und direkt auf Christus bezogen. Also das ist theologisch überhaupt nicht weit hergeholt. In Jesaja 53, da wird über Jesus prophezeit, ja, er war ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut. Er war wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir achteten ihn nicht. Er hat unsere Krankheit getragen. Oder auch anders übersetzt, unser Leiden. Und er hat unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Das ist natürlich aus der jüdischen Perspektive geschrieben, von einem Juden. Und für Juden war es so, jeder, der so einen Tod erlebt, also ein Tod, ne, verflucht ist, wer am Kreuz hängt, steht im Gesetz, im jüdischen Gesetz. Ne, wenn die Juden, wir haben das gelesen, die Leute, die spotteten, die gingen vorüber und meinten so, ey, wenn das Gottes Sohn ist bei der Kreuzigung, dann soll er sich doch selber helfen. Ne? Ha, kann er nicht, das ist doch Beweis dafür. Ne? Für die Juden war ganz klar, jemand, der so stirbt, der ist von Gott bestraft. Der ist verflucht. Und in einer gewissen Weise war Jesus es auch für einen kurzen Moment. Ja, er war verflucht durch unsere Sünden, die er aber freiwillig auf sich genommen hat. Ja, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Und die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Der Herr aber warf unser aller Schuld auf ihn. Und in diesem Text, da gibt es richtig krasse theologische Keywords oder schwergewichtige theologische Worte, die durch die ganze Bibel sozusagen relativ einheitlich benutzt werden. Ne? Das sind zum Beispiel, und ich habe keine Lust, euch die alle zu erklären, hauptsächlich aus Zeitgründen, aber ich sage euch das so, für die ein, zwei Leute, die das interessiert, ja, da lohnt, in diese Richtung lohnt sich zu graben. Begriffe wie Krankheit, Schmerzen, Übertretung, Missetaten, Schuld, ja, das sind hier die zentralen Begriffe. Und das geht hier noch weiter. Ich lese mal ab Vers 9. Man bestimmte sein Grab bei einem Gottlosen. Man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, und das ist wieder so ein theologischer Begriff, schwergewichtiger Begriff, Schuldopfer. Das ist im Grunde die Zusammenfassung, warum Jesus gestorben ist. Ja? Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen, so wird er Kinder haben. Und jeder, der heute an ihn glaubt, ist in diesem Sinne sein Kind. Wir sind alle seine Kinder. Ja. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten und dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Verbrecher zählen ließ und die Sünde vieler getragen hat und die Übeltäter gebeten hat. In diesem ganzen Kapitel taucht das Wort Sünde einmal auf. Ja, warum ist Jesus gestorben? Jesus ist nicht nur für deine Sünde gestorben. Jesus ist nicht nur für die Sachen gestorben, die du schlecht gemacht hast. Das ist viel zu billig. Ja, das allererste, was wir hier erfahren, ist, er ist für unsere Krankheit gestorben. Und damit können auch natürlich tatsächliche Krankheiten gemeint sein. Aber der steht hier im Singular. All die anderen Begriffe, Übertretungen, Missetaten, unsere Leiden, unsere Schmerzen stehen im Plural. Ja? Und die Hauptkrankheit, die ein jeder Mensch hat. Und der Hauptvirus, mit dem die Menschheit sich seit dem Sündenfall infiziert hat, ist der Egoismus, der Stolz, die Selbstbezogenheit. Dieses ich bin nicht schuld und ich suche die Schuld bei anderen. Und ne, das, was da im Garten Eden, im Paradies passiert ist, das ist die Hauptkrankheit, dass wir uns mit anderen vergleichen. Und das ist, was die Bibel den Sündenfall nennt. Das ist unsere Hauptkrankheit. Jesus ist nicht nur dafür, das ist der Virus, aus dem all diese Taten erwachsen. Mein Egoismus, meine Selbstbezogenheit, daraus erwachsen all die Dinge, die ich nachher tue, die nicht gut sind. Ja, daraus kommen die ganzen Schmerzen. Jesus ist nicht nur gestorben, weil du mal was Schlechtes getan hast, sondern weil in dir, in mir eine Krankheit wirkt, ja, die, mit der wir uns selbst Schmerzen verursachen oder anderen, die uns dazu bringt, immer wieder dazu bringt, Gottes Gesetz zu übertreten, die uns manipuliert, Dinge zu tun, die wir gar nicht tun möchten. Das wäre eine gute Übersetzung für Missetaten, was die Bibel mit Missetaten meint. Die dich dazu veranlasst, allen guten Rat zu ignorieren und immer wieder deinen eigenen Weg zu gehen. Wir alle gingen in die Irre wie die Schafe, jeder auf seinem eigenen Weg. Ne? Jeder weiß, was besser ist. Und nachher kennen wir vielleicht. Ne? Und nachher ist ein Riesenchaos da. Und dadurch haben wir Schuld aufgeladen. Schuld ist der einzige Begriff, den ich ein bisschen erklären möchte. Ja? Wenn du schwarz fährst und erwischt wirst, kommst du nicht davon, indem du dem Kontrolleur sagst, ja okay, jetzt wo ich erwischt wurde, zahle ich meine Karte. Hier sind 3,20 Euro, bitte sehr. Damit kommst du nicht davon. Warum nicht? Weil du Schuld aufgeladen hast. Du hast gegen das Gesetz verstoßen. Du hast versucht, damit durchzukommen, hast dich strafbar gemacht und jetzt hast du Schuld. Schuld ist in diesem Sinne was Unsichtbares, ja? Und es ist sozusagen ein Übertreten eines Gebotes. Ja? Ein Bankräuber, der beim Bankraub erwischt wird, kommt nicht dadurch davon, dass er dann sagt, ja okay, ich gebe euch das Geld zurück, tut mir leid. So. Nein, da ist eine Schuld entstanden und die Schuld muss gesühnt werden. Das ist einer der Hauptgründe in der Bibel, warum Jesus gestorben ist. Ja? Jedes Mal, wenn wir gegen Gottes Maßstab und Gottes Gebot verstoßen, häufen wir uns diese Schuld an vor dem ewigen Richter. Ja? Und dieses Ganze zusammengefasst, ja, es resultiert aus unserer Krankheit, die wir haben. Ja, all diese Übertretungen, Missetaten, Sünden, all die einzelnen Taten und all das Ganze, ja, das nennt die Bibel die Sünde hier am Ende. Er hat die Sünde vieler getragen. Ne, und die Sünden, hier steht nicht die Sünden. Wenn in der Bibel die Sünden steht im Plural, dann sind damit oft die Taten gemeint. Aber Sünde wird viel häufiger in der Bibel personifiziert im Singular behandelt oder als Prinzip, wie etwas, was wirkt, was da ist und wirkt, behandelt. Und dafür ist Jesus gestorben. Ja? Jesus ist als Schuldopfer gestorben, damit die Schuld, die wir durch unser Leben anhäufen bei Gott, bezahlt ist. Ja? Jesus ist gestorben, um meine und deine Schuld zu bezahlen, damit du freigesprochen werden kannst, damit diese Herzenskrankheit geheilt wird. Und diese Herzenskrankheit ist, was ich den Defekt in uns bezeichne. Und das ist vielen Christen nicht klar. Wir wissen irgendwie, naja, ne, ich habe da so ein paar Leichen im Keller und okay, ich kann damit zu Jesus kommen und es verschafft mir Erleichterung, gut. Ne? Jesus ist nicht nur für deine Leichen im Keller gestorben, sondern auch für das, was die Leichen im Keller bewirkt hat. Und für jede innere Haltung und jeden inneren Gedanken, der dazu geführt hat, dass du Leichen im Keller hast. Ja. Und der Tod Jesu, es endet ja nicht beim Tod, es geht ja mit der Auferstehung weiter, ist nicht einfach nur, okay, ich bezahle mal hier für dich, damit du der Strafe Gottes entkommst. Nein, es ist mehr als das. Es ist eine komplette Wiederherstellung und Heilung unserer Krankheit. Ja, das ist, was das Leben als Christ ausmacht. Und ich werde das aus Zeitgründen jetzt auch nicht weiter erklären. Aber Jesus ist für unsere Krankheit, für unsere Schuld gestorben. Deswegen ist der Tod und die Auferstehung ist sozusagen die Heilung und Wiederherstellung dafür. Und deswegen, das ist dieser zweite Punkt, deswegen ist die Auferstehung und der Tod Jesu so zentral. Und der dritte und letzte Punkt, es wird sogar noch größer. Ja. Jesus ist für den Konflikt in mir gestorben und wir Menschen haben alle einen Konflikt in uns und wenn wir uns die Weltgeschichte angucken, vor allem das 20. Jahrhundert, zeigt, gibt es da ziemlich eindeutige Beweise, ja, dass wenn nur genug Menschen aufeinander rumhängen, gibt es irgendwann Streit und Krieg und Terror und all das. Aber der Blick der Bibel ist noch ein bisschen größer. Ne? Die Kinder, die mögen ja dieses ganze, ihr Kinder, ich weiß es von meinem Sohn, die mögen Marvel und das ganze Marvel-Universum und all das. Ne? Und ich glaube, in Marvel, da eskaliert das ja am Anfang so. Irgendwann ist dann so, gerade in den letzten Filmen hat man ja so einen riesigen kosmischen Konflikt mit irgendwelchen wilden Aliens und all sowas. Ne? Kinder, in der Bibel wird es ähnlich spannend. Ja? Es ist nicht ganz so skurril wie in Marvel und es ist auch nicht ganz so einfach, dass man einfach nur irgendwie ein paar Edelsteine jemand von der Hand abschneiden muss und dann ist alles gegessen. Ja? Die Strategie, die Jesus hatte, um diesen kosmischen Konflikt zu gewinnen, war ein bisschen komplizierter. Ja? Aber sie funktioniert heute genauso. Und ja, die Bibel lehrt von Anfang bis Ende, dass es einen kosmischen Konflikt gibt. Und dieser kosmische Konflikt wird hier auf unserem Planeten ausgetragen. Das ist tatsächlich eine Parallele zum Marvel-Universum, so wenn man möchte. Ja. Es wird hier ausgetragen. Und dieser Konflikt hat sich wahrscheinlich sogar an uns Menschen zugespitzt. Und der Defekt in uns, unsere Krankheit, dieser ganze Sündenfall, der hat natürlich damit zu tun. Aber es ist noch größer. Ja. Und die Bibel sagt uns, dass es einen Konflikt mit Mächten und Gewalten gibt. Und das ist oft, wir überlesen manchmal diese ganzen Begriffe, die darauf hinweisen, weil wir das nicht in unserem modernen Weltbild haben und weil wir vielleicht das auch so nicht kennen. Aber in der Bibel, sobald man da einmal anfängt, genauer hinzugucken, findet man mehr unangenehme Verse, als einem lieb ist. Ja. Zum Beispiel sagt Paulus in 1. Korinther 2, Vers 8, keiner der Herrscher dieser Weltzeit hat das erkannt, was da am Kreuz passiert ist. Denn wenn sie es erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Und wenn man das mit unserem Mindset aus dem 21. Jahrhundert liest, Herrn dieser Weltzeit, Herrscher dieser Weltzeit, naja, wahrscheinlich ist damit Pilatus gemeint. Der hatte ja da in diesem Setting sozusagen die höchste Autorität. Und nein, damit ist definitiv weder Pilatus noch die hohen Priester gemeint. Denn mit diesem Begriff wird dreimal in der Bibel der Teufel bezeichnet, im Neuen Testament von Jesus selber. Der Teufel ist der Herr dieser Welt. Ja, und Weltzeit, der Begriff im Griechischen Aeon, ne, das sind Herrscher, die leben nicht, hier sind Wesen gemeint, die leben nicht 80 Jahre, ne, die leben ein bisschen länger. Und die Bibel sagt ganz klar, dass hinter Pilatus, hinter den hohen Priestern, hinter diesem wütenden Mob, der vor ein paar Tagen noch Jesus gefeiert hat, als er in Jerusalem einzieht und gesagt hat, hey Hosanna, ne, unser König, der Messias kommt. Und eine Woche später schreien sie alle, wir wollen lieber den Terroristen freigegeben haben und dieser Typ soll, der uns die Krankheiten geheilt hat und die Dämonen ausgetrieben hat, der soll sterben. Ja, da ist definitiv mehr im Gange. Ja? Und die Bibel sagt ganz klar, dass da Mächte und Gewalten im Hintergrund operieren, die uns manipulieren, die uns durch unseren Herzensdefekt, durch unsere Krankheit, über unseren Egoismus, unsere Gefühle und Gedanken manipulieren. Ja? In Johannes 12, 31, Johannes 14, 30, Johannes 16, 11, da wird Satan von Jesus selber als Herrscher dieser Welt bezeichnet. Ja. Und das, was da passiert ist an Karfreitag und an Ostermontag und an Ostersonntag, die Tod und die Auferstehung, das war der ultimative Konflikt mit diesen bösen Mächten, den Jesus ausgetragen hat. Ja. Und da gibt es eine ganze Menge Verse in der Bibel. Wiederum, es ist heute nur ein kurzer Überblick. Ja. Die Auferstehung ist absolut zentral. Die ist zentral wegen des Konfliktes in uns und die ist zentral wegen des Konfliktes mit den Mächten und Gewalten. Ach so, ich habe meine schönen Memes alle vergessen. Ne? So, das ist so ein bisschen, das ist jetzt nicht mehr logisch, aber egal, weil ich schon längst an dem Punkt vorbei bin, wo ich das Bild hätte zeigen sollen. Ne? This is why we can't have nice things, singt Taylor Swift. Und in ihrem Lied ist ihr Grund, warum sie keine netten Dinge haben kann, ganz einfach, weil ihr Partner voll der Blödmann ist. Ne? Weil ihr Typ, in dem sie eigentlich verknallt war, sie sitzen gelassen hat und voll gemein ist so, ne? Und alles kaputt macht und die Beziehung kaputt macht. Ja? This is why we can't have nice. Gibt es coole Memes zu diesem, ist mittlerweile zu einem Meme geworden, dieser Spruch. Ne? Das ist der Grund, warum wir nicht schöne Dinge haben können. Aber der wirkliche Grund ist nicht, weil irgendwie dein Chef oder dein Partner blöd ist, sondern weil du diese Krankheit hast in deinem Herzen. Das ist der Grund, warum wir keine schönen Dinge haben können. Ja? Das ist der Grund, warum unsere Idealvorstellung von einem heilen Leben mit schöner Beziehung, Kindern oder sowas, warum das immer wieder eskaliert und nicht gut geht. Und das, dieses Comic beschreibt so ein bisschen den Zeitgeist, in dem wir heute leben. Ne? Folge deinem Herzen. Ja, und was will unser Herz am liebsten? Wenn wir ehrlich sind, ganz oft will unser Herz, dass wir egoistisch und eigennützig handeln und zu unserem Besten handeln. Ne? Und dann kommt sowas dabei raus. So, dafür ist Christus am Kreuz gestorben. Das ist der Kern das ist unsere Krankheit leicht beschrieben. So, jetzt zu den Versen, die den kosmischen Konflikt beschreiben. Epheser 2,20, ja, da steht, indem er Christus, als er ihn auf den Toten auferweckte und ihn zu seinen Rechten setzt, also es geht über Gott, Gott hat Christus von den Toten auferweckt, Gott hat ihn zu seiner Rechten gesetzt, und das fällt uns auch vielleicht nicht sofort auf, aber das ist hier eigentlich eine Anwaltssprache. Es geht hier um, Gott sitzt auf dem Thron, Gott ist der oberste Richter, Jesus sitzt zu seiner Rechten. In den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum, jede Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und Fürstentum, Gewalt, Herrschaft, Macht, das sind alles Begriffe, die in der Bibel mit den übernatürlichen Mächten zu tun haben. Ganz klar. Total eindeutig, da wird euch auch kein Theologe irgendwas anderes zusammendichten können. Und hier wird ganz klar die Auferstehung Jesu mit einem Sieg über diese Mächte, über diese bösen Mächte in Verbindung gebracht. Und das haben wir ganz häufig. Wir haben es in Philipper 2, Vers 9 bis 10. Darum hat Gott ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit im Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Was? Unter der Erde? Was ist damit gemeint? Die Auflösung steht in 2. Petrus und im Judasbrief. Und es ist auch wieder eine Referenz auf böse Mächte. Und ich sage euch nicht, warum. Viel Spaß beim selber rausfinden. Ich predige schon 35 Minuten, wir müssen langsam aufhören. Alle Knie derer beugen, die im Himmel, also im Himmel eine klare Referenz auf die Engel, Mächte und Gewalten, den Teufel, ja, auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja. Und was kommt vor dem Darum? Ja. Jeder Christ sollte diese Verse aus Philipper 2, Vers 1 bis 8 kennen. In Vers 1 und 8 wird beschrieben, wie Jesus sich vom Sohn Gottes gedemütigt hat, wie er den Himmel verlassen hat und sich so weit gedemütigt hat, dass er sich als Gott von seinen eigenen Geschöpfen hat umbringen lassen. Und weil er sich so gedemütigt hat, hat er Macht über den Teufel und über alle Mächte und Gewalten. Ist er die stärkste Person in diesem kosmischen Konflikt geworden. Ja? Also Kinder, Jesus hat nicht gewonnen, indem er die Steine sammelt oder irgendeinem die Hand abschlägt, der diese Steine und die Faust hat. Jesus hat gewonnen, indem er sich demütigt. Indem er genau anders handelt als... Ich sollte vielleicht auf meinen Rechner zeigen. Genau anders handelt als hier. Ja? Anstatt dass Jesus egoistisch gehandelt hat, hat er sein komplettes Leben für andere, für seine Geschöpfe aufgegeben. Das ist bis heute das Gegengift gegen, oder das Gegenmittel, die Arznei gegen unsere Krankheit, unsere Herzenskrankheit. Und Jesus sagt, wer sich nicht selbst verleugnet, kann nicht mein Jünger sein. Es geht nicht. Aber wer sich selbst verleugnet, der lässt das hier Wirklichkeit werden. Der lässt den Tod am Kreuz und die Auferstehung von vor 2000 Jahren im Hier und Jetzt 2021 Wirklichkeit werden. Auf eurer Arbeitsstelle, in eurer Schule. Wenn ihr euch demütigt, wenn ihr so lebt, dass ihr nicht für euch handelt, sondern für den anderen, werdet ihr schneller Wunder erleben und merken, dass das wahr ist, als auf irgendeine andere Art und Weise. Ja. Das ist die Strategie, wie Jesus den Teufel besiegt hat. Wer sich demütigt, den werde ich erhöhen, steht ungefähr 300 Mal in der Bibel, wenn nicht noch mehr, in allen möglichen Varianten und Facetten. Ja. Und dann in Kolosser 2,15, als er so, und auch das ist wieder, wenn man den Kontext guckt, das ist wieder eine Referenz auf die Auferstehung, ja, als, und den Tod, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Was war der Pranger? Es war das Kreuz. Das sah nicht gerade wie ein Triumph aus, als Jesus da am Kreuz hing und schrie, es ist vollbracht. Ne? Und das ist vielleicht so, ne? nicht alles, was wie ein Sieg aussieht, ist auch wirklich ein Sieg und nicht alles, was wie eine Niederlage aussieht, ist wirklich eine Niederlage. Ne? So, also gerade für unsere Kids, ne? Bei Marvel, da haben wir das so, da ist es immer relativ klar, man weiß, wann man gewonnen hat, wann die Guten gewonnen haben. Ne? Und im echten Leben ist es ein bisschen komplizierter. Es gibt ja sogar diesen Begriff, den Pyrrhos-Sieg. Ne? Das ist ein Sieg, der im Endeffekt nichts wert war. Von der Schlacht in Pyrrhos, wo irgendeine Armee, ich habe jetzt vergessen, einen Sieg errungen hat und der Sieg hat sich nachher als völlig umsonst, der war völlig wertlos und am Ende haben sie dann doch verloren. Ja? Aber nicht alles, was wie ein Sieg aussieht, ist wirklich ein Sieg und nicht alles, was wie eine Niederlage aussieht, ist wirklich eine Niederlage. Ja? Kinder, für euch sieht es manchmal wie eine Niederlage aus. Wenn ihr in diesem Konflikt seid, entscheide ich mich für mich? Entscheide ich mich so, dass ich jetzt das Beste kriege? Oder entscheide ich mich vielleicht so, dass der andere was Gutes kriegt? Ja? Gebe ich zu, dass ich das war? Oder lüge ich mich da raus? So, ja? Langfristig ist der Sieg immer, wenn ihr ehrlich seid und wenn ihr nicht selbstbezogen handelt. Wird das immer. Das sieht nicht kurzfristig nicht immer wie ein Sieg aus, aber langfristig werdet ihr damit gewinnen. Und ich schließe mit dem letzten Vers. Na? Hallo. Ja, Offenbarung 12, das ist so der grobe, das ist der Blick aus der Totalen, wenn man das so als Film hat. So, ne? Unabhängig von der Zeit, es ist der Blick auf diesen gesamten kosmischen Konflikt, ist vielleicht der Vers, der das den größten Überblick gibt, ne? In Offenbarung 12. Und es entstand ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführte. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie von unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Und wenn ihr das Kapitel, wenn ihr euch traut, das Kapitel zu Hause weiterzulesen, werdet ihr merken, auch da findet ihr Tod und Auferstehung Jesu wieder. Das ist der zentralste Punkt. In Offenbarung 5, als Johannes diese Vision hat von dem Thronraum, und da sieht er ein Löwe, und dann sieht er diese Schriftrolle, ne? Die muss geöffnet werden. Und er sieht so, dieser Löwe ist das Zentrum der Anbetung. Alles dreht sich um diesen, so eine majestätische Löwengestalt. Und dann dreht er sich auf einmal um und guckt sich den Löwen genau an. Und was sieht er da? Auf einmal sieht der Löwe aus wie ein geschlachtetes Lamm. Ja. Und das ist, und dieser Löwe, der ein geschlachtetes Lamm ist, das geschlachtete Lamm ist das Symbol in der Bibel für Christus, der am Kreuz sein Leben gegeben hat. Ja. Und darin besteht der Sieg. Deswegen ist die Auferstehung so zentral. Deswegen ist das der Punkt, wo du nicht vorbeikommst, wenn du dich zum Christentum in irgendeiner Weise hingezogen fühlst oder wenn du von dir bekennst, ich bin ein Christ, ich glaube daran. Du musst, das ist der Elefant im Raum. Na? Da ist ein Typ gestorben und auferstanden, dieser Typ war Gott. Und das ist, und wenn wir schon lange Christen sind und das macht nichts mit uns, dann müssen wir uns diese Frage stellen, wie kann das sein, dass diese einzelne Tatsache der Auferstehung, dass die den ganzen Erdkreis, den ganzen mediterranen Raum, das komplette Römische Reich gesprengt hat. Warum hat die bei mir nicht so eine Sprengkraft? Ja. Und wenn du andere Leute kennst in deinem Umfeld, wo diese Tatsache von der Auferstehung Jesu so eine Sprengkraft hatte, dann kannst du nicht sagen, naja, das ist ja, das, heute gibt es das ja nicht mehr. Doch, es gibt auch heute noch genug Existenzbeweise. So, mach die Augen auf, du wirst sie sehen. Ja. Und Gott lauert dir förmlich auf, er wartet nur darauf, dass diese Tatsache der Auferstehung in deinem Leben genauso explosiv sich auswirkt. Aber es ist nicht alles so, wie es scheint. Und die Art und Weise, wie Gott das macht, sieht nicht immer so aus, wie wir uns das vorstellen. Ja. Der Sieg, der ultimative Sieg am Kreuz, sah nicht sofort wie ein Sieg aus. Und vielleicht ist das das Problem. Amen. Jesus, danke, dass du lebst. Und danke, dass hier allein in diesem Raum genug Beweise für die Wirklichkeit und die Realität dieser Tatsache da ist. Danke, dass ich mich hier hinstellen kann und sagen kann, danke Jesus, du hast mich auch genauso lebendig gemacht. Und ich kann hier stehen und sagen, meine Sünden sind vergeben. Meine Krankheit in meinem Herzen ist geheilt und meine Schuld ist bezahlt, weil du für mich gestorben bist. Und ich wünsche mir, dass diese Tatsache hier und jetzt genauso Herzen sprengt, wie sie es damals und seit 2000 Jahren schon immer tut. Komm, Herr Jesus, und sei du mitten unter uns und erstehe du auf. Rolle die Stein weg, der vor unserem Herzen ist und der vor unserem Verstand ist. Amen.